Herzlich willkommen zu On The Rise, unserem Podcast rund um das Thema Technologie im Bereich Marketing und Sales. Mein Name ist Wolfgang Straßburger. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von One Media Consulting and Molecule und arbeite seit 2015 daran, B2B-Unternehmen in eine datengetriebene Zukunft zu führen. Heute geht es um das Thema The Long and Windy Road to MarTech Success. Und ich habe mir dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne, Fabian Sockel. Fabian, herzlich willkommen. Ich glaube, es gibt keinen besseren, der über dieses Thema sprechen kann, weil wir das Ganze bereits zweimal miteinander gemacht haben. Vielleicht erzähl doch kurz, wer du bist, warum du genau der richtige Mann fürs heutige Thema bist und warum ich mich so drauf freue, mit dir zu sprechen.
Ja, hallo Wolfgang, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und genau, wie du gesagt hast, wir haben das ganze Thema schon mehr oder weniger zweimal angegangen. Bevor wir in die Details einsteigen, hole ich erstmal ein bisschen weiter aus, wie ich zu dem ganzen Thema gekommen bin. Keine Sorge, ich mache es nicht zu lang. Und genau, dann sprechen wir über die spannenden Themen Marketo oder Marketing Automation, Rollout oder Integration in, sagen wir mal, komplexe Firmenkonstruktionen. Genau, wo fange ich an? Beim Studium, keine Angst, es geht schnell. So kommt die Story, warum ich so an dem ganzen Datenthema interessiert bin. Genau. Erstmal wollte ich irgendwas machen, was nicht jeder macht, und habe mich dann für ein BWL-Studium entschieden. Und habe da schon nebenbei in verschiedenen B2B-Firmen, werkstudent gearbeitet, hatte da auch schon teilweise mit Kundendaten zu tun und wurde dann nach dem Studium bei Rico übernommen und habe da angefangen, auch schon hauptsächlich mit Kundendaten zu arbeiten. Haben wir Analysen gemacht, Branchen, Firmengrößen, Salespotenziale berechnet und genau da so ein bisschen meine Leidenschaft für Daten erweckt worden. Ein paar Jahre später bin ich dann zum Wettbewerber gewechselt, Konica Minolta, damals, ich glaube, die Stelle hieß Marketing Controller, zum ersten Mal dann mit dem großen Thema Marketing KPIs in Berührung gekommen. Dann da ganz am Anfang hatte dann die Aufgabe, ein europäisches Marketing KPI-Konzept aufzubauen. Hat dann die ganzen Schwierigkeiten kennengelernt. Wie misst man das überhaupt? Die ganzen Datendefinitionen, welche Tools braucht man? Und genau, kurz darauf oder ein paar Jahre später haben wir uns dann auch entschieden, Marketo einzuführen in alle europäischen Vertriebseinheiten, also in die Länder, in die Sales Units. Und genau das Thema habe ich bekommen. Und da haben wir uns dann auch kennengelernt, haben das dann zum größten Teil, kurz danach sind wir dann zusammengekommen, haben das dann zusammen ausgerollt in ganz Europa. Und genau ein paar Jahre später bin ich dann jetzt zu Jung eigentlich gewechselt, das Thema quasi bei uns jetzt weltweit zu treiben und auch wieder Marketo weltweit auszurollen.
Witzig ist, dass du auch ein BWL-Studium hinter dir hast. Das wusste ich nicht, siehst du? Ich freue mich immer, wenn ich was höre im Podcast, das ich vorher nicht wusste. Von dem her, das ist ziemlich gut. Es wird aus den BWL-Studenten doch was, offensichtlich. Schön, du hast schon angesprochen, woher wir uns kennen, was die großen Themen waren. Wenn wir über The Long and Windy Road to MarTech Success sprechen, dann sprechen wir halt auch über die Sachen, die elementar wichtig sind, damit es funktioniert, aber welche auch inhärent schwierig sein können, gerade in komplexen Organisationsstrukturen. Die CRM-Integration ist da, glaube ich, einfach das beste Beispiel. Ist die Hauptschlagader jedes MarTech-Setups, aber am Ende des Tages in der Umsetzung oft schwierig. Manchmal gar nicht so sehr, weil es technisch kompliziert ist, sondern einfach, weil Prozess auf Anforderungen, auf Technologie trifft und sich da irgendwie viele Welten aneinander abarbeiten, und das macht es nicht ganz einfach. Vielleicht erzählst du uns einfach, du hast noch so ein bisschen aus der Historie raus, du hast gerade die zwei letzten großen Stationen erwähnt in deinem Lebenslauf. Gerade in den beiden Fällen unterscheidet sich ja gerade zum Thema CRM-Integration einiges. Magst du einfach mal so ein bisschen über deinen Blickwinkel aus den beiden Perspektiven sprechen? Was war gut, was war einfach, was war kompliziert? Einfach nur, um den Setting so ein bisschen zu setzen. Wir brauchen jetzt noch nicht so wirklich in medias res gehen, das machen wir dann gleich, aber einfach so, wie ist denn der Blickwinkel unterschiedlich in den zwei Stationen, wo du jetzt Zugriff hast?
Ja, lustige Frage. Außen betrachtet waren die Ausgangssituationen mehr oder weniger sehr ähnlich, auch vergleichbar. Also große internationale oder multinationale Firmen, die in vielen verschiedenen Ländern Vertriebseinheiten haben, die das Tool oder das ganze Thema dann umsetzen sollten. Wenn man dann aber reingeht, waren das komplett unterschiedlichere Projekte, wie es eigentlich gar nicht sein kann. Also einmal war es ein sehr dezentraler Ansatz, also wo die ganzen Vertriebseinheiten sehr dezentral organisiert waren, sehr viel alleine gemacht haben, auch sehr viele eben von sich ausgetrieben, die dann unterschiedlich waren, also auch von Produkten, Prioritäten, Schwerpunktsetzungen, Reifegrad komplett unterschiedlich. Und das andere Thema war dann eher zentral gesteuert, wo wirklich dann wir zentral gesagt haben, so ist es, das ist unser Standard und den wollen wir so ausrollen und da auch in der Firmenkultur oder Firmenorganisation ist es nicht so ausgeprägt, dass ja, die Vertriebseinheiten komplett unterschiedliche Prioritäten oder Ausgangssituationen haben. Und das hat natürlich riesen Einfluss dann auf das ganze Thema, wie man damit umgeht, wie man es ausrollt, was man da alles berücksichtigen muss, die ganze Kommunikation, Stakeholder-Management und so weiter. Könnten unterschiedlicher gar nicht sein.
Ja, vielleicht aus meiner Perspektive, weil das ja so ein bisschen auch die Beratersicht sozusagen ist, weil wir relativ viele Projekte begleiten, die eigentlich auf der Box den gleichen Titel haben, aber in der Box ist was anderes drin. Und ich glaube, das ist schön, das auch von der anderen Seite gespiegelt zu bekommen von jemandem, der praktisch auf zweimal auf Unternehmensseite in so einem Projekt war, wo klar außen steht drauf CRM-Integration oder Marketing-Sales-Integration und drinnen wird's nicht nur technisch, sondern auch vom kompletten Projektansatz, von der Projektidee, von der Prozessstruktur komplett anders angepackt und am Ende des Tages auch umgesetzt. Und beides Mal ist für das jeweilige Unternehmen der Weg der richtige.
Genau.
Vielleicht magst du das noch so ein bisschen zu erweitern, bisschen eingehen auf die Komplexitäten, die du jeweils gesehen hast. Weil normalerweise gibt es ja externe Drücke, Stresse sozusagen, die am Ende des Tages ja auch den Projektansatz verändern. Und das ist ja gerade bei den zwei Stationen, hast du ja gerade schon gesagt, einmal zentral, einmal dezentral. Da gab es andere Blickwinkel. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen und so ein bisschen erklären, was denn so die Lage war, warum ihr am Ende des Tages auch das Projekt anders angepackt habt.
Ich fange erstmal an, irgendwie aus meiner Sicht erstmal die Gemeinsamkeiten, die immer, glaube ich, sind.
Ja, ich glaube, das ist
immer. Das ist immer, wenn man das als Unternehmen, glaube ich, neu angeht, ein großes Thema. Also einmal sind ja die Lizenzkosten auch nicht unerheblich und man muss viele Leute involvieren aus dem Zentralmarketing, aus den Marketingorganisationen in den Vertriebseinheiten, IT, aber auch dann die ganzen Vertriebseinheiten in den Ländern. Und das ist dann natürlich eine große Erwartungshaltung. Wenn man das Thema angeht, dann stellt das vor, erklärt das Konzept. Und die zu erwartenden Resultate oder der ROI, den man damit haben möchte, das ist auch die Erfahrung. Das ist gar nicht so einfach, dann danach, wenn man dann mal live gegangen ist, abzuholen, weil das natürlich auch Zeit in der Organisation braucht. Die Leute müssen sich dran gewöhnen. Der Content muss vielleicht auch anders sein oder mehr. Der ganze Prozess, die Kultur, wie man den Content kommuniziert, genau, muss sich verändern und es gibt meistens auch nicht diesen einen großen Bang, wo jetzt auf einmal alles da ist. Und davon muss man sich, glaube ich, auch verabschieden, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Zeit X, 3 Monate oder 6 Monate investiert, man baut alles auf und dann ist alles gut. Das ist meistens nicht so, weil es immer irgendwelche Themen gibt, die länger brauchen oder irgendwelche anderen Projekte Einfluss haben, warum jetzt mal gerade irgendwie Ressourcen noch nicht da sind und irgendwelche CRM-Funktionalitäten vielleicht jetzt noch nicht bereit sind, wenn man loslegt, aber man möchte nicht länger warten. Also das ist so die Komplexität. Mal grundlegend unterschiedlich waren die CRM-Systeme. Einmal hatten wir Microsoft Dynamics, da gibt es einen Native Connector, der war dann auch nicht zu 100% oder deckte nicht zu 100% alle Funktionalitäten ab. Das wussten wir damals auch nicht im Voraus und haben das dann auch erst über die Zeit kennengelernt. Das verändert natürlich sehr viel. Also da kann man dann drauf aufbauen. Da sind auch Prozesse, bestimmte Prozesse vorgegeben oder Definitionen vorgegeben. Da muss man gar nicht mehr so viel Zeit drauf aufwenden, wie das gedacht ist oder wie das gemacht werden muss. Da geht es eher um die Umsetzung. Und das andere große Thema ist, hatten wir ein SAP-CRM, wo es halt keinen nativen Connector geht, wo man komplett von Scratch die Integration aufbauen muss und viel wichtiger denken, Prozess analysieren, Daten analysieren. Genau das mit verschiedenen Stakeholdern aufzubauen. Und das hat natürlich wie immer Vor- und Nachteile. Vorteile sind, glaube ich, liegen auf der Hand. Man kann das wirklich in seinem Unternehmen an die Prozesse anpassen, customizen, Besonderheiten, die es immer gibt, in jedem Unternehmen berücksichtigen. Auf der anderen Seite muss man aber auch alles durchdiskutieren, durchdenken, was man vielleicht auch selber gar nicht so versteht, oder vielleicht gibt es das Wissen auch gar nicht bisher im Unternehmen. Oder die bisherigen Prozesse funktionieren einfach gar nicht so für ein Marketing-Automation-System, oder die Datenmodelle sind ganz anders. Und das sind ja große Themen, mit denen man sich vorab am besten auseinandersetzen muss und die angehen muss und auch ja, entsprechend kommunizieren.
Ich glaube, ich würdest du so unterschreiben, oder? Native Integration bedeutet, man muss sich in der Definition der Integration weniger Arbeit machen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man mit der Integration weniger Arbeit hat. Auf der anderen Seite hat man mit einer nativen, mit einer Custom Integration, das klingt erst immer sehr, sehr, sehr kompliziert und aufwendig, aber es bedeutet halt eben auch sehr hohen Freiheitsgrad, das Ganze an das anzupassen, was man im eigenen Unternehmen vorfindet. Das würdest du so, glaube ich, als Summary würdest du mitnehmen.
Und da gibt es keinen besser oder schlechter oder richtig oder falsch. Das ist, wie so oft, Achtung, jetzt kommt eine Juristenaussage, es kommt drauf an.
Ja, das sage ich auch immer. It depends. Nee, ist aber tatsächlich so. Vielleicht kurz zum Ansatz. Neigt ja oft dazu, wenn es eine native Integration gibt, immer die native Integration zu nehmen, einfach weil man das Gefühl hat, das vereinfacht Themen. Würdest du das empfehlen oder würdest du sagen, nein, es macht auch, wenn es eine native Integration gibt, also kurz mal Spoiler, es geht auch, man kann auch eine Custom integrieren, wenn man Dynamics oder Salesforce hat zum Beispiel, immer Sinn, um den Prozess zuerst zu evaluieren, zu analysieren und dann das zu matchen mit dem, was ein nativer Connector oder eine Custom Integration einem dann bieten kann.
Also auf jeden Fall würde ich empfehlen, das zu analysieren, um zu gucken, wie es eigentlich, oder wie ist das Datenmodell oder die Prozesse von dem nativen Connector, und passt das meinem Unternehmen. Ich würde jetzt mal vermuten, in den meisten Fällen ist das die bessere Wahl dann. Also das ist jetzt auch nur ein Bauchgefühl, aber muss nicht so zwingend, aber muss nicht zwingend so sein. Wie du sagst, muss man auf jeden Fall analysieren, und da kann man dann auch dann in die falsche Richtung laufen, wenn das überhaupt nicht mit dem eigenen Unternehmen zusammenpasst. Genau. Die Kollegen, die diese native Connector bauen, haben sich ja auch irgendwie mit Business Cases auseinandergesetzt und jetzt irgendwie nicht den unnormalsten Business Case aufgebaut, sondern haben schon, denke ich mal, versucht, den Großteil von Business-Prozessen halbwegs abzudecken. Aber keine Garantie.
Nee, also ich meine, es war ja eine Frage, die auf ein Ziel abgezielt hat. Von dem her, ja, sehe ich genauso. Du weißt, dass ich so sehe. Am Ende des Tages ist mir immer wichtig, dass der Prozess führt und die Technologie folgt. Bekommt man insofern immer hin, wenn man mit dem Prozess startet und dann gegenprüft, was gibt einem ein nativer Connector? Was zum Beispiel häufig der Fall ist, was die wenigsten wissen, nativer Connector bedeutet nicht schwarz oder weiß, sondern man kann auch nur einen Teil von dem nativen Connector benutzen, der eben gut passt, und kann den dann auch nochmal ein bisschen custom erweitern. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, mir ist unterm Strich immer nur wichtig, dass man das eigene Unternehmen, den eigenen Prozess gut versteht und dann von dem ausgehend prüft, okay, wie bekomme ich das jetzt gut umgesetzt auf der technischen Ebene, weil ich glaube, dass das meistens zu dem besseren Ergebnis führt. Es gibt immer andere Themen, da kannst du gleich nochmal eingehen, so Painpoint, CM-Integration, weil es natürlich auch davon abhängt, wie gut sind die Ressourcen verfügbar intern, wenn man Custom was machen möchte, wie lange dauert es, um da kleine Änderungen zu machen. So dieses Ganze, wie du schon vorher gerade gesagt hast, man baut es ja nicht einmal und das war's, sondern es ist ja ein konstantes Paket an Arbeit, das immer wieder neu angepackt werden muss, selbst wenn es nur kleine Themen sind. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben, wie das bei beiden Versionen bei euch vielleicht oder in deiner Vergangenheit sich
Genau.
darstellt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Wolfgang. Thematisieren, das ist nichts, was man einmal macht, ein Projekt irgendwie, und dann ist das fertig und dann läuft's. Also klar, der Großteil sollte schon dann irgendwann fertig sein, aber man hat immer Themen, sei es einmal Bugfixing oder irgendwelche Sachen sind neu oder funktionieren nicht richtig. Also man braucht aus meiner Sicht auf jeden Fall jemanden auf der Business-Seite, der sich Also der vielleicht jetzt nicht den Quellcode selber schreibt, aber schon versteht, wie die Integration funktioniert, wie das im Zusammenspiel mit der Integration oder mit dem CM gebaut wurde und dann im Austausch mit den IT-Kollegen das monitoren kann. Das wird man immer haben. Und noch dazu kommt ja auch, dass sich das Business weiterentwickelt, neue Themen dazukommen, neue Informationen, die man vielleicht aus dem CM bekommen möchte oder auch an CM geben möchte oder an sonstige. Also es geht ja nicht immer nur um CM und Marketing Automation, gibt ja noch zig andere relevante Systeme. Und da hat man immer Themen, die man optimieren möchte, muss, will und erweitern will. Also das ist ja never ending story, macht aber auch super Spaß, wenn man dann irgendwas erfolgreich hat, neues Feature, wie dann fröhliche oder glückliche Kollegen hat, die irgendein Problem nicht mehr haben, was man gelöst hat oder irgendeinen Mehrwert bilden konnte.
Also ist tatsächlich ein konstantes Thema. Muss gar nicht sein, dass irgendwie was kaputt geht. Es ist einfach eine ganz normale Weiterentwicklung. Der Geschäftsprozess verändert sich, die Definition von einzelnen Feldern ändert sich, die Picklist-Values ändern sich, weil es vielleicht ein neues Unternehmen gibt, das wir in irgendeinem Land gegründet haben, etc. etc. Es gibt ganz normale die Themen, die immer passieren in großen Organisationen, die dazu führen, dass wir die Integration erweitern müssen, anpassen müssen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, weil Unternehmen lebende Organismen sind und diese lebenden Organismen müssen auch auf der technischen Ebene sich immer sauber abgebildet finden. Sonst kriegen wir was? Wir kriegen Sync Errors. Und das ist auch so ein Thema. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen. Die gibt es nämlich in beiden Welten. Und die sind auch relativ normal. Da braucht man nicht die Augen zu verschließen. Es gibt keine CM-Integration, die keine Sync Errors produziert. Wichtig ist nur, wie man das, glaube ich, gut handelt. Und da hast du sehr, sehr viel Erfahrung. Vielleicht magst du da einfach ein bisschen kurz drauf eingehen, wie du das in den großen Organisationen auch anpackst.
Genau, da gibt es ja erstmal verschiedene Richtungen. Erstens fallen ja Sync-Errors dann im Business auf, wenn irgendwie irgendwas nicht funktioniert oder irgendeine Information nicht da ist oder falsch da ist. Genau, deshalb ist halt auch wichtig, dass man auf der Business-Seite diesen technischen Aspekt versteht, warum das so ist, dass man dann erstmal irgendwie, jetzt wenn wir jetzt Marketo-spezifisch sprechen, erstmal in den Activity-Log einsteigt und guckt, was da eigentlich passiert. Erstmal selber nachvollziehen zu können, haben wir jetzt wirklich ein technisches Thema? Ist vielleicht irgendein Workflow falsch aufgebaut oder passt da irgendwas gerade nicht? Oder ist es wirklich jetzt irgendwas in der API? Vielleicht gab es in dem Moment irgendeine Last oder ist irgendein Update gelaufen, dass da gerade der Connector nicht lief? Oder es ja, gibt tausend Möglichkeiten und jeden Tag kommt eigentlich irgendwas Neues dazu, was man noch nicht hatte. Und da muss man dann mit den IT-Kollegen einsteigen, priorisieren, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das jetzt irgendwie vielleicht sogar falsch aufgesetzt wurde, also ein Fehler bei Design, einfach irgendein Use Case nicht beachtet hat und ja, muss dran arbeiten. Je nachdem, wie relevant, ob es jetzt irgendwas vielleicht sogar mit dem Marketing-Konsens zu tun hat, wo es rechtlich irgendwie kritisch ist, da muss man natürlich sofort hinterher sein oder ob das jetzt eher so ein Thema ist, was jetzt nicht so brennend ist. Genau, da hat man nie Langeweile, was das Thema angeht.
Das stimmt. Vielleicht einmal nur als Stimmungsaufheller für alle Marketing Operations People out there. Ihr seid immer schuld. Meistens seid ihr es nicht, aber grundsätzlich seid ihr am Anfang immer schuld und müsst dann den Weg oder die Kette zeigen, warum es doch nicht Marketo war oder doch nicht Marketing Operations, sondern das Thema anders liegt. Ich glaube, das ist eine wahre Aussage. Leider so. Wir brauchen ein bisschen dickes Fell, aber bisher hat das noch jeder immer ganz gut hinbekommen.
So aus der Praxis, ne? Meistens kommt entweder irgendeine Info vom Kunden oder eine Beschwerde, die schlägt dann auf bei den Vertriebler, den Zuständigen. Ja, also ich übertreibe jetzt mal, beschwert sich bei dem lokalen Marketing. Das lokale Marketing schlägt dann beim zentralen, beim Marketing Operations Team auf und fragt, was da los ist. Und genau da ist man dann und guckt erstmal und dann ja, hat man aus dem Business zum einen die unzufriedene Seite und dann hat man die IT-Seite, wo man dann versucht, Ressourcen zu bekommen, um das Thema zu lösen, wenn es wirklich ein technisches Thema ist.
Das Gute ist, Probleme sind eigentlich immer logisch erfassbar und dann entsprechend auch lösbar. In wenigsten Fällen sind es eigentlich die Standard-Kernprozesse auf der Marketo-Seite, die das Problem sind. Oft ist es einfach ein Formular, das einen falschen Input liefert oder das nicht zu einer Picklist passt. So ganz lapidare, einfach zu fixende Themen, die man eigentlich relativ häufig sieht. Wo es ein bisschen komplizierter wird, ist, wenn irgendwo wirklich auf der API-Seite ein Thema ist, logischerweise. Aber dem kann man mit dem Zugang zu den richtigen Kollegen eigentlich auch immer relativ schnell auf den Grund gehen, um zumindest zu wissen, wo das Problem ist. Das Wie dauert da manchmal aber ein kleines bisschen.
Also manchmal ist echt, Detektivarbeit benötigt. Wir hatten schon alles, auch Wolfgang Wiener Zusammenarbeit, wo manche Themen sofort klar sind, man wiederholt sich sofort, Franz liegt. Gab auch schon Themen, wo wir wochenlang ratlos waren und dann erst rausgefunden haben, und das war dann völlig abwegig, weil irgendwo irgendeine Kampagne immer im Loop gelaufen ist und dann irgendwie die Instanz in der Performance untergegangen ist, irgendwie so solche Geschichten.
Ja. Ja, wir hatten schon spannende Themen, ne? Also ja. Von dem her, das wird nicht langweilig. Vielleicht, ja. Du hast sehr, sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Integrationen, ne? Du hast einmal eine native Integration gelebt, du lebst jetzt eine Custom Integration. Vielleicht aus deiner Perspektive, was sind Learnings, die du aus den beiden Ansätzen mitgenommen hast für dich? Vielleicht hast du Ideen, wo du sagst, hey, das wäre interessant für die Zuhörer, das mal gehört zu haben. Vielleicht teilst du da einfach deinen Blick auf.
Genau, ich vermute, Wolfgang, du kannst es nicht mehr hören, wenn ich das sage, aber Kinder denken an die Dubletten. Also das verfolgt nicht das Thema, und ich vermute mal, das ist bei allen im größeren B2B-Unternehmen im Fall Dubletten, die aus dem CM erzeugt werden oder die im CM auch total normal sind und auch benötigt werden, weil das der Vertriebsprozess so benötigt, führt dazu, jedenfalls, dass man sich eine große Anzahl von Dubletten, und mit Dubletten meine ich halt E-Mail-Adressen oder Personen mit derselben E-Mail-Adresse mehrmals im Marketo. Und das führt aus unterschiedlichen Gründen immer zu Problemen. Also Marketo, kurz gesagt, kann damit nicht beziehungsweise sehr schlecht umgehen. Und da muss man auf jeden Fall versuchen zu verhindern, irgendwie Lösungen zu finden. Am besten, bevor man die Integration baut oder während des Konzepts für die Integration überlegen, wie man damit umgeht, und im besten Fall verhindert, dass man diese Dubletten im CM hat. Das ist für mich, würde ich sagen, die IOA oder das größte Thema immer und das Schwierigste, weil es gibt erstens keine wirklich gute oder perfekte Lösung, sondern man muss sich damit abfinden, dass immer irgendwas halt nicht optimal ist, und irgendwo ein Tod muss man sterben, sagt man immer, auf irgendeiner Seite halt irgendwas nicht optimal ist.
Ich glaube, Dubletten, wie du schon sagst, ist für jeden, der im Bereich Marketing Operations tätig ist, ein Riesenthema, weil, wie du richtig sagst, Marketo oder auch jedes andere Marketing Automation System kann mit Dubletten nicht leben. Das hat was mit Attribution zu tun, das hat was mit Compliance zu tun, und es ist durchaus total okay, wenn in Umsystemen oder anderen Systemen Dubletten vorliegen. Für Marketing Automation ist es einfach das Schlimmste, das es gibt. Und deswegen müssen wir wirklich alles tun, um das zu vermeiden. Vielleicht eine letzte Frage zum Thema CRM-Integration, weil ich würde dann gerne noch ein anderes Thema schwenken, das ja bei dir auch sehr präsent ist, und zwar das Thema Rollouts, weil technisch fertig heißt nicht dann. Aber bevor wir das tun, wenn du aus deiner Historie jetzt mal schaust, native Integration, Custom-Integration, komplett wertfrei. Wir haben jetzt auch nicht den Benefit, genau in den Prozess hineinzuschauen, warum das eine dort gepasst hat, das andere dort gepasst hat. Deine beiden Erfahrungen nebeneinander. Gibt es da was, wo du sagst, Daumen hoch, Daumen runter, oder sagst du wirklich ganz knallhart, nee, ist total egal, ist einfach nur Integrationstechnologie, es hängt wirklich an dem Einzelcase im Unternehmen, was der bessere Weg ist.
Es ist mir echt schwer, mich gerade festzulegen. Ich glaube, es ist eher einfacher, den nativen Connector zu übernehmen und dann zu optimieren. Aber hat man ja auch schnell herausarbeitet, das muss nicht unbedingt besser sein. Also einfacher ist ja nicht immer besser. Noch vom Aufwand her, auch von der Kommunikation oder von den Diskussionen, die man vielleicht hat, wenn es da einfach einen nativen Connector gibt und das da irgendwie schon gesetzt ist, irgendeine Entscheidung, dann hat man das einfacher auch zu committen, oder da muss man vielleicht nicht eine Grundsatzdiskussion führen, ob das so sein muss. Das hat man natürlich eher bei so Custom Integrations, dass man wirklich jedes Thema mit den jeweiligen Stakeholdern auch ausdiskutieren muss, ob das überhaupt so Sinn macht, und je nach Organisation kann das energieaufwendiger sein oder auch nicht. So aus der Sicht, aber wie gesagt, der große Vorteil, hatten wir auch gesagt, mit der Custom kann man das wirklich näher ans Optimum bringen als mit Native, wenn man das wirklich super tief durchdringt und alle an Bord hat und genau die richtigen Leute, die da was haben und motiviert sind.
Das stimmt. Also was du sagst hauptsächlich ist, wenn man einen nativen Connector hat, hat man eine Prozessidee, die dieser Connector umsetzt und die kann man in der Diskussion vertreten, ohne dass man die Sichtweise praktisch komplett neu aufbauen muss. Weil oft genau. Ist das, was du ansprichst, ja die Diskussion, wir haben hier einen Marketingprozess, der in einem Vertriebsprozess mündet und wir brauchen jemanden, der auf der Business-Seite diesen Prozess auch aus der Perspektive mitgeht, aber oft wird er nur aus der Vertriebsseite gesehen und dann fehlt einfach so ein bisschen Prozesstiefe, die man erst in die Organisation hineinbringen muss, bevor man sinnvoll über eine technische Lösung dessen spricht.
Genau, da geht es auch manchmal nur um Norming oder Definitionen. Also auf der Marketo-Seite sprechen wir viel von Leads und Leads sind auf der CM-Seite meistens komplett was anderes. Ne? Also Marketo sagen wir, sprechen wir von Personenstammdaten als Lead. In CM ist das eher eine Transaktion und keine Kontaktperson und diese unterschiedlichen Ebenen. Das muss man halt erstmal ausdefinieren, wie man damit umgehen will in der Custom Integration. Und beim Nativen ist das vielleicht auch nicht perfekt durchdacht oder auch passt auch nicht immer, aber da gibt es schon mindestens irgendwie eine Idee, wie man das baut oder wie die Datenflüsse sind.
Ja. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir das für die Zuhörer festhalten, weil ich glaube, was ihr oder ihr Zuhörer mitnehmen könnt. Native Integration versus Custom Integration, es liegt ganz, ganz selten dran, dass die Technologie besser ist, sondern es liegt ganz oft dran, wie kriege ich die Prozesskultur im Unternehmen schnell genug auf das Level, dass ich das sauber ausdefiniert habe und am Ende des Tages zum Bauen komme, wo ich das dann umsetzen kann. Das ist das, was viel Energie manchmal kostet, die man nicht auf dem Schirm hat. Und das ist eine Energie, die liegt nicht bei uns zum Beispiel als Dienstleister. Wir supporten das. Das sind die Diskussionen, die hinter verschlossenen Türen geführt werden, wo jemand wie du, Fabian, dann drinnen sitzt und zum 10. Mal erklären muss, warum ein jeder Lead-Prozess im Marketing startet und. Das ist, glaube ich, das, was viel einfach nicht gesehen wird, weil man es immer sehr technisch in die Ecke stellt und sagt, naja, es ist halt das Zusammenstöpseln von zwei Systemen. Das stimmt. Am Ende des Tages, ja, ist richtig, aber da passiert so viel drumherum, dass die meisten Leute leider erst immer merken, wenn sie dann drinnen stecken, aber es passiert in jedem Unternehmen. Wir gehen mal dann einen Schritt weiter. Wir haben eine fantastische CRM-Integration miteinander gebaut, zweimal, by the way. Wir schauen uns mal den Punkt an, weil Integration dann heißt nicht Success. Also wir haben dann im Prinzip die Systeme miteinander integriert, Prozesse können sauber fließen, aber das zweite große Thema für Erfolg ist ja das Ganze dann wirklich auszurollen, ins Bewusstsein der Kollegen zu bringen und am Ende des Tages auch sicherzustellen, dass der Prozess, den wir am Anfang ja eigentlich nur technisch umsetzen wollten, auch durch die Personen in den verschiedenen Teilen der Organisation betrieben werden und werden können. Vielleicht magst du da auch nochmal ein bisschen den Blickwinkel öffnen aus deiner Sicht, aus den zwei Ansätzen, die du jetzt bereits kennst oder die du gesehen hast, die sich ja auch so ein bisschen dezentral-zentral etwas unterscheiden. Vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen abholen und sagen, so haben wir das in den beiden Unternehmen mal gesehen oder hast du es in den beiden Unternehmen gesehen und geh gerne auch auf deine Perspektive ein. Was fandst du gut, was fandst du schlecht aus beiden Ansätzen?
Also das hat super viele Dimensionen, das Thema. Initial das Thema Training, da muss man sich natürlich drüber Gedanken machen. Da sind ganz viele Kollegen, die sich wahrscheinlich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, das Tool auch nur nie gesehen haben. Da muss man vielleicht ein initiales Training erstmal aufbauen, aufsetzen oder einkaufen. Also so grundlegende Sachen, was ist eine Smartliste, wie stelle ich ein E-Mail zusammen, wie sieht das aus, wie logge ich mich ein, also solche Themen. Darüber hinaus ist aber auch viel Learning by Doing. Im besten Fall hat man halbwegs jemanden in der lokalen Vertriebseinheit im Marketing, der sich wirklich mit dem Thema beschäftigen kann. Dann hat man natürlich die volle Power auch im Lokal. Und aber auf die Organisation an. Ne? Also wir hatten ja schon gesprochen, zentral versus dezentral. Davon muss man überlegen, wie man das aufsetzt und angeht, das Thema. Also wenn man sehr zentralisiert ist als Unternehmen, muss man überlegen, welche Sachen kann man zentral erstellen. Ich denke, auf jeden Fall macht immer so ein Center of Excellence Sinn, was Marketo ja bietet, eine zentrale ein zentraler Workspace oder Instanz, wo man zentral Content-Kampagnen aufsetzen kann und die können dann einfach in das jeweilige Land kopiert werden, einfach gesagt und da dann übersetzt werden oder auch zentral übersetzt werden und dann ausgespielt werden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Je nach Zentralität oder Dezentralität passiert dann halt mehr auf der zentralen Ebene und oder auch nicht. Dann glaube ich auch immer in jeder Organisation Vertriebseinheiten oder Länder, die größer sind, höheren Reifegrad haben, die vielleicht auch selber viele gute Sachen machen, die sind auch natürlich näher am Kunden, näher am Markt, die haben vielleicht auch bessere, würde ich nicht sagen, andere Ideen, weil sie halt mit dem Vertrieb, mit den Kunden vielleicht sprechen, irgendwelche spezifischen Kampagnen aufbauen. Und da ist es natürlich auch super hilfreich, wenn man sowas in Center of Excellence übernehmen kann und an andere Länder verteilen kann, also klassische Best Practice Cases. Wenn man da eine Community bildet, ist das super hilfreich. Und das wäre auf jeden Fall immer eine Empfehlung von mir, dass man so eine Art Community aufbaut im internationalen Kontext, wo sich halt die entsprechenden Personen man definiert einmal im Monat, einmal im Quartal, alle paar Wochen oder auch jede Woche zusammen telefonieren, callen, Themen austauschen, Sachen vorstellen, die sie gerade lokal machen oder halt, wenn man aus dem Headquarter arbeitet, Updates geben kann, woran man gerade arbeitet, sei es inhaltlich, kampagnenmäßig oder auch technisch, das nächste große Update für die CRM-Integration, was man in der Pipeline hat zum Beispiel, das Thema CRM-Integration wieder aufzubauen. Anderes großes Thema ist Standards, ist sehr wichtig, also sag jetzt einmal nur mal eine Naming-Convention aufbauen, die dann durchgehalten wird auch und da muss man auch immer hinterher sein, das ist liegt einfach in der Natur des Menschen, dass das nicht immer passiert. Dann hat man natürlich auch Fluktuationen in den einzelnen Vertriebseinheiten, kommen immer neue Leute dazu, müssen wieder ongeboardet werden, trainiert werden und man hat natürlich Diskussionen, warum man jetzt den Standard so aufgebaut hat und man wird nie alle glücklich machen können, weil es immer für den einen besser passt und für den anderen schlechter und das nächste Mal für den anderen vielleicht aber wieder besser und für den anderen schlechter.
Das stimmt.
Genau, vielleicht auch noch genauso wichtig oder was man immer berücksichtigen muss, ist das Stakeholder-Management. Also ich habe jetzt viel über die Zusammenarbeit mit den Marketing-Kollegen gesprochen. Die haben natürlich auch lokal einen Vertriebsleiter oder einen Managing Director. Und dann gibt es natürlich auch auf der Headquarter-Ebene dann Management. Und da muss man natürlich auch immer dieses Stakeholder-Management berücksichtigen, dass man da Updates gibt, Sachen erklärt. Im besten Fall hat man ein gutes Reporting, das auch diesen Thema immer ist und nicht leider nicht so out of the box verfügbar ist. Da muss man auch sehr viel Zeit und Energie reinstecken, dass man ein gutes Reporting für Marketing Automation aufbauen kann. Aber dafür können wir, glaube ich, nochmal eine extra Folge machen, Wolfgang, für das Thema
Reporting. Absolut. Ein Thema, das mir immer am Herzen liegt, wenn es Training Enablement geht, das ist kein One-Time-Effort. Also wir haben eine globale Marketingorganisation, die trainieren wir natürlich zu Beginn, wenn wir was Neues einführen, aber again, Unternehmen ist ein lebender Organismus, Personen verändern sich in der Organisation, außerhalb der Organisation, das heißt, uns fallen vielleicht Wissensträger weg, es kommen neue dazu, die trainiert werden wollen, das heißt, es ist ja ein ständiger Aufwand und ein ständiges Verändern. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen aus deinem Blickwinkel. Du hast ja gerade schon die Antwort ein bisschen gegeben mit zentraler Dokumentation, Zugang zu Access zu Informationen sozusagen, eine Community intern aufbauen, damit das nicht alles auf den eigenen Schultern liegt. Aber vielleicht kannst du nochmal spezifisch auf das eingehen, weil es ja auch ein Fakt ist, dass das ein ständiger Prozentsatz X an Aufwand ist, der von deiner Person mehr oder weniger geleistet werden muss, um das Level in der Organisation konstant
zu halten. Ja, gut, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man initial ein Training aufsetzt, was ich schon gesagt habe, um diese Grundlagen einmal zu schulen. Je nach Größe des Unternehmens hat man vielleicht auch eine Academy oder eine Technologie, wo man selber Online-Trainings aufbauen kann. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Und wenn ein neuer User kommt, man muss da erstmal ein paar Stunden durch dieses Online-Training durch. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall hilfreich, aber das ist halt, wie du sagst, halt nur einmal initial und je nach Größe der Vertrieben halt, desto öfter oder weniger lockt man sich auch ein, markiert, ne? Also eine kleine Einheit, die wird vielleicht nur einmal im Monat einen Newsletter versenden. Da ist das halt super schwer, sich da mit dem Tool halt mal wieder reinzufinden. Genau, und da würde ich halt empfehlen, Community Building, viel Dokumentation, FAQ aufbauen, wo die meisten Fragen halt immer gestellt werden. Und dann gibt es ja keine Teams-Channels oder Slack-Channels, wo man halt auch immer ein Business Support quasi anbieten kann, wo am besten die Kollegen da Fragen stellen. Und wenn man die da beantwortet, da sehen das natürlich auch alles immer besser, als wenn man das in einer 1-zu-1-Kommunikation macht. Wenn man da eine rege Austausch hat, dann kommen dann halt auch mehr Fragen oder Austausch und vielleicht auch da mal einen Lösungsvorschlag, wie das einfacher ist, was man selber gar nicht so bedenkt oder nicht drüber nachgedacht hat. Das kann dann echt eine coole Dynamik haben. Genau so würde ich das Thema angehen, aber natürlich, also man hat da immer ein Thema und hängt natürlich auch ein bisschen von der Persönlichkeit der einzelnen Personen ab. Manche sind super interessiert, also Marketo hat ja auch eine super Online-Dokumentation, da mache ich auch oft, da googelt man einfach mal ein Thema, wenn man es nicht versteht und entweder in der Marketo Online-Community oder direkt da auf der Support-Seite findet man auch oft Antworten und genau.
Ja, ich glaube, es ist schon einer der Stärken von Marketo per se, dass es so eine starke, große Community gibt. Und ich finde es auch immer wichtig, dass das, wie du sagst, in die Organisationen, in die Unternehmen hineingetragen wird, weil oftmals Fragen nicht zum ersten Mal auftauchen. Und wenn man da in der Organisation Leute hat, die man schon mal anpingen kann, dann wird die Last dieser Information halt eben von einem paar Schultern auf viele paar Schultern verteilt. Klar, es gibt immer schwierige Sachen, die sollten immer zum Admin laufen am Ende des Tages oder sind auch Entscheidungen notwendig. Aber ein Großteil der Fragen sind ja Day-to-Day-Operations-Themen, wo normalerweise in den Organisationen sehr, sehr viele Leute helfen können. Und ich habe auch eigentlich immer in größeren Organisationen, mit denen wir arbeiten, wo es dann wirklich 50, 100, 150, 200 Nutzer gibt. Das ist selten nur das Admin-Team, das da richtig Lust drauf hat, sondern es gibt immer einige in der Organisation, denen das auch wirklich Spaß macht, die sich da reinfuchsen, die da tief im Thema sind und die super viel auch von der Last von diesem, sagen wir mal, Basic-Support wegnehmen können, das auch einfach tun, weil sie es möchten. Also die muss man gar nicht unbedingt dazu anhalten, sondern es gibt immer Einzelne, die denen das einfach so viel Spaß macht, dass die auch gerne den anderen weiterhelfen oder auch diese einfachen Themen covern können. Ja. Fabian, vielleicht für dich auch Richtung Rollouts nochmal das Thema Learnings und Ideen deinerseits. Also du hast das jetzt auch hier den Benefit, dass du das schon zweimal gemacht hast, zweimal unterschiedliche Ansätze gefahren bist. Da gibt es bestimmt einiges, was du, wenn du jetzt so in den Rückspiegel schaust, sagen kannst, hey, wenn ich das gewusst hätte, dann würde ich es wieder so machen. Oder vielleicht kannst du da einfach ein bisschen deine Erfahrungen, deine Ideen, deine Learnings, die du für dich selber mitgenommen hast, teilen, weil ich glaube, da könnten einige wirklich viel davon also mitnehmen.
Hängt sehr stark vom Unternehmen und den Unternehmenszielen ab. Also da muss man, glaube ich, klar die Erwartungshaltung verstehen oder auch managen, was überhaupt möglich ist. Also will man jetzt von oben sagen, wir jetzt haben wir jetzt das neue Tool, wir wollen das jetzt in alle Vertriebseinheiten innerhalb von 6 Monaten ausrollen. Meistens sehr schwierig. Man kann auch einen anderen Ansatz gehen. Man sagt, wir fangen mit den größeren Märkten erstmal an, wo auch mehr oder größere Vertriebsorganisationen, die halt auch einfach mehr Leute haben, die auch vielleicht eine lokale Ressource haben, die sich mit dem Thema beschäftigen können. Und da dann erstmal Learning zu sammeln und dann die kleineren nachziehen, das kann man natürlich auch machen. Das hängt sehr stark dann von den Unternehmenszielen ab. Mal ein bisschen Puffer mit einbauen. Es dauert immer irgendwann. Irgendwas ist immer länger, auch gar nicht vielleicht technisch, vielleicht auch gerade in einer lokalen Organisation, die vielleicht dann, wenn sie kleiner ist, dann irgendwie eine andere Priorität hat oder da fällt jemand aus oder kommt ein anderes Thema auf und dann wird der Rollout-Plan durcheinander gewürfelt. Sich vorbereiten, Flexibilität berücksichtigen, eine grobe Zeitplanung kommunizieren natürlich, auch die entsprechenden Ressourcen zentral und lokal einfordern. Also es geht nicht, dass man jetzt sagt, hier eine Abteilung oder ein Bär-Team hat das Thema, rollt das mal aus. Es muss halt in der IT wegen der Integration verfügbare Ressourcen geben. Es muss aber auch lokal jemanden geben, der sich lokal für das Thema verantwortlich fühlt und da auch ein bisschen die Kommunikation übernimmt mit dem Vertrieb oder anderen Marketingkollegen und sich da auch ein bisschen reinfuchst.
Super, danke für deine Insights. Wir schauen mal so ein bisschen in die Glaskugel zusammen. Aus deiner Sicht, welche Veränderungen im Bereich Marketing Automation, Lead Management oder generell vielleicht einfach Marketingtechnologie siehst du im Moment?
Also ich will jetzt gar nicht das große Thema AI angehen. Also das wird definitiv früher oder später, je nachdem, welchen Use Case man bespricht, kommen. Will ich mich jetzt noch gar nicht in der Lage, irgendwie eine Aussage zu treffen oder abzusehen, ob das jetzt für unser spezifisches Thema das große Thema sein wird. Da gibt es irgendwas vermuten. Ich glaube, ein cooles Thema oder ein großes Thema wird noch mehr Daten irgendwie in das ganze Thema mit reinzubekommen. Ja, so Ansätze hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? CDP, Customer Data Plattform oder auch andere Sachen. Also wir haben jetzt ganz viel über Marketing Automation und CRM gesprochen. Das sind halt zwei Systeme mit bestimmten Informationen, aber es gibt auch super viele andere spannende, nutzvolle Informationen, die noch in anderen Drittsystemen vorherrschen, weil es irgendeine App, eine Sales-App, irgendwelche Produktdaten eventuell, Produktinformationen, aus denen man heraus irgendwelche Kampagnen ableiten könnte, dass man jetzt irgendwie ein Komplementärprodukt vielleicht für diese spezielle Person bewerben könnte. Irgendwelche Themen, das ist super interessant und relevant. E-Commerce vielleicht auch noch wird relevanter, auch gerade im B2B-Kontext immer mehr. Und da gibt es sicherlich auch noch zig Themen, ich zum Beispiel auch noch nicht so viel Erfahrung habe. Zusammengefasst gesagt, einfach versuchen oder überlegen, wie man noch mehr Daten zur Verfügung bekommt und dann den Content personalisiert oder spezifisch ausspielen zu können, wirklich Mehrwert bieten zu können, gerade in dem Moment für die Person oder für das Unternehmen.
Super spannender Blick. Normalerweise gehen wir an der Stelle immer in das Thema AI, machen wir jetzt spezifisch nicht. Ich glaube, das hast du aus deiner Warte schon bewertet, dass es klar einen Impact haben wird, aber noch nicht klar ist aus deiner Sicht, wie dieser Impact sich gestalten wird, sondern dass du eigentlich den Blick eher auf andere Themen lenkst. Vielleicht abschließend zu dem Bereich. Gibt es denn aus deiner Sicht Probleme oder ein Problem, das wir besser lösen müssten? Also wenn du jetzt praktisch so die, wir haben ja Wünsch dir was, was ist das große Thema, das große Problem, das du dir, wo du dir eine bessere Lösung wünschen würdest?
Ich habe es ja schon angedeutet, gedroht, denkt an die Dubletten, aber wenn es da mal wirklich eine Lösung geben würde für das Dublett-Thema, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber eine spannende Fragestellung, ob wir immer in Zukunft auch die ganzen Daten in zum Beispiel Marketo oder im Marketing Automation System persistent speichern müssen. Also das machen wir ja, wir bauen Integration und ziehen Informationen oder Daten aus einem anderen Drittsystem in Marketo und duplizieren quasi die Informationen im anderen System. Ob es wie das irgendwann sein wird, dass man vielleicht ein zentrales Data Hub, Data Warehouse hat, wo sich dann auch Marketing Automation bedient von den Informationen und wie man das dann aber auch performant aufbaut. Stichwort ganzen APIs, die natürlich das auch alles hergeben müssen. Wie triggert man das und so? Das ist eine interessante Fragestellung. Was ich da gelesen habe, da hatte die Person gesagt, das wird auf jeden Fall kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber wenn man da wirklich konkret nachdenkt, wie baut man das eigentlich auf? Oder braucht man dann eigentlich überhaupt noch ein Marketing Automation System? Wahrscheinlich dann nicht. Dann, wo liegt die Business-Logik? Wer bestimmt die Business-Logik? Wo passiert dann, wo spielt dann die Musik? Ja, interessant.
Ja, ist auch eins meiner Herzensthemen, weil ich glaube, dass da tatsächlich die Zukunft liegt. Aber ich sehe das tatsächlich hundertprozentig genauso. Es wird sich architektonisch in den B2B-Marketing-Stacks in den nächsten Jahren viel verändern. Das dauert nur im B2B deutlich länger, weil wir deutlich diversere Datenlagen haben und kein Großunternehmen, zumindest im Dachraum, auf einer grünen Wiese beginnt, sondern wir haben einfach, unser großes Thema ist Investitionsschutz. Wer vor 3 Jahren irgendwie ein neues CRM eingeführt hat, der fängt nicht heute an, komplett alles nach links zu drehen, bloß weil er an eine neue Data Architecture glaubt. Von dem her wird es so eine lange Transition-Phase geben, bis dorthin. Aber die Benefits liegen auf der Hand. Die Tools entwickeln sich weiter, die damit besser umgehen können. Und der Freiheitsgrad der Unternehmen erhöht sich massiv, wenn die Ownership der Daten stärker bei den Unternehmen liegt und nicht in einzelnen SaaS-Lösungen weggeschlossen ist. Von dem her 100% deiner Meinung. Spannendes Thema, sollte man einen eigenen Podcast dazu machen. Da kann man sehr lange und sehr ausführlich drüber sprechen. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Gut, wir kommen eigentlich schon schön langsam zum Ende, Fabian. Für unsere regelmäßigen Zuhörer, ihr wisst, das bedeutet, dass wir hier eine kleine Assoziationsübung mit dem lieben Fabian machen. Ich schmeiße Begriffe in den Raum. Der Fabian darf nur das sagen, was ihm als erstes durch den Kopf kommt, durch den Kopf geht dabei. Und dann gehen wir noch in Your Three Questions. Da sprechen wir dann gleich drüber. Fabian, kurz noch einmal durchschnaufen, dann machen wir hier Assoziationsübung. Meine Begriffe stehen. Ich bin gespannt. Ready?
Los.
Super. Wir machen einen leichten Einstieg. CDP.
Sehr interessanter Ansatz.
Nurturing.
Die größte Herausforderung beim Marketing Automation.
Sehr gut. Das war's schon. Geschafft. Sehr, sehr gut. Da war viel, viel Spannendes drin. Von Spaß bis größte Herausforderung im Marketing Automation. Ich glaube, da kann jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, sich wiedersehen von dem her oder wiedererkennen. Das finde ich super.
Wolfgang, lass mich nochmal eine Sache ganz kurz sagen. Also,
ja, gerne.
Ich weiß gerade aus dem Thema raus, was wir noch nicht so angerissen haben, was ich aber auch sehr, sehr wichtig empfinde, ist das ganze Content-Thema. Das haben wir noch nicht besprochen. Aber bei einer Einführung von Marketing Automation ist natürlich auch das Content-Thema elementar. Also, dass man da auch die Content-Kollegen mit abholt, überlegt zusammen mit den ganzen Stakeholdern, passt der Content, muss man vielleicht was anderes machen, muss man mehr Content haben. Wie arbeitet man zusammen, wie sind die Prozesse, das ganze Thema.
Ja,
das ohne Content bringt das ganze Thema nichts.
Wir haben einen sehr, sagen wir mal, einen Marketo-Admin oder technischen Blick heute auf die Themen geworfen. Wir haben ausgeblendet, dass am Ende des Tages natürlich Inhalte ausgespielt werden müssen zu den richtigen Zeiten an die richtigen Leute. Ja. Das ist ein Content-Thema, eindeutig ein Content-Thema. Das muss sich weiterentwickeln. Gerade mit höherer Personalisierung gibt es einen immer größeren Need für personalisiertere Inhalte. Die wenigsten Organisationen haben das heute schon. Das heißt, das ganze Thema Content für Marketing Automation ist schon wieder eine Idee für eine weitere Podcast-Folge. Von dem her, da gehen die Themen nicht aus, die man besprechen kann. Aber ich glaube, da nochmal einen Callback zu haben, dass das elementar wichtig ist für den Erfolg, da 1000% deiner Meinung. Super, Fabian. Dann kommen wir zu den abschließenden drei Fragen. Wie du weißt, darfst du mir jetzt zur Abwechslung mal eine Frage stellen und ich versuche die kurz und knapp und prägnant zu beantworten. Das heißt, wir tauschen einmal hier die Rollen. Dann habe ich noch eine Frage dabei von unserem letzten Podcast-Gast, dem Peter Simon. Die habe ich hier neben mir liegen, die er unbekannterweise dir gestellt hat. Und du darfst mir logischerweise auch noch eine Frage mitgeben für den nächsten Podcast-Gast, dem ich ihm dann oder ihr unbekannterweise stellen werde. Wir legen los. Deine Frage an mich.
Sehr gut. Gibt es aus deiner Sicht einen konkreten Game-Changer für das Thema Marketing Automation in der Zukunft? Und wenn ja, kurz-, mittel- oder langfristig?
Ich glaube tatsächlich, es gibt mehrere. Einen haben wir schon thematisiert. Marketing, Technologie-Stacks verändern sich meiner Ansicht nach zu Recht rapide. Das ist ein grundlegender Enabler, der morgen vieles möglich machen wird, was wir heute nicht können. Ganz wichtig sind in unserem Kontext zum Beispiel Produktinformationen, Produktdaten. Welcher Kunde hat welches Produkt, wie benutzt er dieses Produkt. Das gibt eine ganz, ganz neue Ebene der Personalisierung, die heute zum Teil genutzt werden kann, aber nur mit Schmerzen. Das heißt, bessere Architektur wird uns das deutlich vereinfachen und eben dann das zu einem weiter ins Zentrum unseres Tuns rücken. Zweite Thema, wir können durch AI mehr. Wichtig ist, ich spreche ganz bewusst nicht über ChatGPT oder Large Language Models, aber Machine Learning, bessere statistische Modelle ermöglichen uns, die Realität, die wir in den einzelnen Unternehmen vorliegen haben, besser zu beschreiben. Und diese bessere Beschreibung führt dazu, dass wir Prozesse besser starten können, granularer arbeiten können und einfach mehr Value liefern können. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn wir zum Beispiel über ein Machine Learning Modell oder über ein AI Modell es schaffen, tatsächlich nicht mit Personen zu sprechen und auch nicht mit Firmen zu sprechen, sondern praktisch über die vorliegenden Transaktionen auswerten können, welche Personen welche Rolle im Buying Center einnehmen und wo deren Interessenslage ist, dann ist es eine ganz neue Datengrundlage, auf Basis derer wir automatisieren und personalisieren können und auch Relevanz darstellen können für die Endkunden und für uns als diejenigen, die das aussteuern können. Das heißt, das ist so für mich das zweite große, der große Game Changer. Aber nicht so, wie es vorne plakativ betrieben wird, sondern wir werden durch AI unsere Realität besser beschreiben können und durch diese bessere Beschreibung werden wir smartere Dinge tun können. Das ist so für mich der große Schritt, der passieren wird. Und das fußt natürlich auch auf einer besseren Architektur mit dem Zugang zu besseren Daten, diverseren Daten etc. etc. Das sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die viel Bewegung gerade reinbringen und wo es noch gar nicht klar ist, wie granular oder wie viel besser das werden kann. Aber das sind so für mich die zwei großen Themen, die an unserer Tür klopfen und die viel bewegen und verändern werden. Wie schnell oder wie umfangreich das ist, das hat immer was mit eigener, ja, sagen wir mal, Flexibilität zu tun. Wenn ich sehr locked down bin in meinem Prozess, dann wird es lang dauern, um solche Innovationen für einen selbst besser zu nutzen. Hat man da einen höheren Grad an Flexibilität, kann da mehr ausprobieren, dann glaube ich, ist auch heute schon sehr, sehr viel möglich. Da haben wir auch mit vielen Kunden in einzelnen Themen schon coole Sachen machen können. Aber ich glaube, das geht in die Breite und das wird eine große Veränderung nach sich ziehen. Verbesserung am Ende des Tages nach sich ziehen. Kurz und prägnant war meine Antwort nicht. Ich hoffe, ich habe die Antwort trotzdem einigermaßen sinnvoll gegeben. Ich würde zu Peter Simons Frage gehen, an dich jetzt, Fabian. Wie gehst du mit den momentanen wirtschaftlichen Unsicherheiten bei der Budgetplanung, speziell im Hinblick auf Digitalisierung?
Eigentlich relativ relaxed. Also ein paar Jahre habe ich auch schon auf dem Buckel, habe alle möglichen Budgetsituationen, glaube ich, auch schon miterlebt. Natürlich versuchen, eine klare Idee zu haben, was man haben möchte, was man erreichen möchte, was man vielleicht noch braucht, rentieren und vielleicht ist es gerade in der jetzigen Wirtschaftslage ein bisschen schwieriger zu argumentieren, da muss man vielleicht mehr Energie investieren, um einen Business Case zum Beispiel im Budget zu bekommen. Genau, wenn wir mal positiv in die Zukunft gucken, wird es vielleicht auch in ein, zwei Jahren vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher mit den Budgets.
So eine gute Antwort. Damit darfst du noch eine Frage bei mir parken, die ich, wie gesagt, dem nächsten Gast mitnehme.
Was ist der größte Mehrwert, den du durch Marketing Automation generieren konntest bisher?
Schöne Frage.
Lieber unbekannter nächster Gast.
Das ist eine super Frage. Da wird sich der oder diejenige sicherlich auch drüber freuen. Das ist doch toll. Damit sind wir am Ende unserer Folge heute angekommen. Fabian, aus meiner Warte nochmal ganz, ganz, ganz viel, dass du den Zuhörern mitgegeben hast. Ich fand es sehr spannend, hat wie immer extrem viel Spaß, mit dir zu sprechen. On- und Off-Podcast, das macht mir immer Spaß. Von dem her in deine Richtung ein sehr, sehr, sehr großes Dankeschön.
Vielen Dank auch an dich. Danke für die Einladung und hat mir auch super viel Spaß gemacht.
Jederzeit wieder. Also wir haben so viele Themen identifiziert, du wirst wahrscheinlich nicht das letzte Mal mit mir jetzt sprechen, von dem her alles gut. Gut. Ich freue mich auch auf die nächsten Gespräche und damit sind wir dann tatsächlich für heute durch mit dem Thema The Long and Windy Road to Martech Success. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.